Hallöchen, bevor wir starten, dies ist die versprochene Sommerpausenfolge von Elias von Historia Universalis. Er erzählt uns ein bisschen was über einen bedeutenden, interessanten Kölner Pilger, also Köln in einem sehr ausgedehnten Verständnis. Aber ich dachte, das wäre ein schöner Ausgleich dafür, anstatt wie sonst in der Sommerpause einfach gar keine Folge zu hören. Die Folge ist ziemlich interessant. Ich habe noch gar nichts von diesem von Harf gewusst. Ja, und ich hoffe, diese kleine Schnipselfolge entführt euch mal in eine andere Epoche, in der wir derzeit uns ja befinden. Deshalb viel Spaß beim Zuhören. Schaut bei Historia Universalis vorbei. Vielen Dank, Elias, für deine Zeit und für deine Berichte. Des Weiteren hier nochmal der Hinweis, am 8. Oktober findet abends wieder ein Live-Podcast statt, mit mir diesmal als Gast, nicht als Moderator, da freue ich mich mal ganz doll drauf, mal in dieser Rolle zu sein. Wir schauen uns das Köln des Jahres 1946 an, anhand historischer Fotografien, wird wieder genau dort stattfinden wie mein letzter Live-Podcast, nämlich im Verlagshaus vom Greven Verlag. Wie gesagt, das ist jetzt immer noch ein Save the Date, wir haben noch leider keine Einladung, wir sind alle noch in den Sommerferien, sowohl ich als auch der Verlag. Ich komme aber rechtzeitig dann mit Infos auf euch zu. Sobald sie feststehen, tragt es euch nur schon mal im Kalender ein. Ganz wichtig, ist das super lieb, super cool, super nett. Aber bitte bestürmt den Verlag noch nicht mit Anmeldungen oder sonst was. Wie gesagt, es ist ja noch nichts groß geplant. Die können eure Anmeldung noch nicht so richtig verifizieren. Ist aber echt cool, dass ihr euch schon so dafür interessiert. Keine Sorge, ihr werdet einen Platz bekommen, wenn ihr euch anmeldet. Da bin ich mir ganz sicher, so war es ja beim letzten Mal auch. So, und jetzt rein in die Folge und ja, wir sehen uns dann in 3 Wochen wieder zur regulären Podcast-Folge nach der Sommerpause. Madet jut. Ja, herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Diesmal mit einem ganz besonderen Gast, Elias von Historia Universalis. Ich habe mir den Podcast-Namen hoffentlich richtig gemerkt. Ein Insider, aber den müssen wir jetzt, glaube ich, nicht erklären. Und ja, heute werden wir uns mal auf Reisen begehen. Im ausgehenden 15. Jahrhundert, wenn ich mich nicht geirrt habe, oder frühen 16. Jahrhundert. Ja, da bin ich mal ganz gespannt, Elias, was du da mitgebracht hast. Aber erstmal guten Abend natürlich oder hallo.
Hi. Ja, hab meinen Ruf weg. Ich bin Historiker, ich kann mir keine Sachen merken. Das ist einfach faszinierend, wie mein Gehirn manchmal wie so ein Sieb ist. Deswegen habe ich auch Notizen heute dabei. Ansonsten wäre schrecklich. Ich habe eine Biografie mitgebracht und möchte die hier vorstellen. Wenn man meinen Podcast hört, Historia Universalis, dann weiß man ja, ich bin eher jetzt nicht so in Europa zu Hause. Ich bin eher ein bisschen außerhalb unterwegs und ja. Dann hat er miteinander geschrieben und meinten, ja, wollen wir nicht mal was zusammen machen und so. Ja, also ich habe, glaube ich, dich angefragt. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn reden, was mit Köln zu tun hat, aber eben auch etwas, also ich sage mal normalerweise nahe Mittlerer Osten, Zentralasien, sowas, da fühle ich mich zu Hause. Es ist jetzt gar nicht so leicht, das mit Köln zu verbinden. Es tut mir leid, aber so
So wir sind zwar der Mittelpunkt der Welt, aber kann passieren, ja.
Ich habe aber jemanden gefunden. Dann, ja, kommen wir doch direkt zu dieser Person, würde ich sagen, weil das ist jemand, dessen Vornamen ich auch dauernd verwechsel. Ich muss es jetzt in meinen Kopf brennen, dass ich nicht Arnulf sage, weil so heißt er gar nicht. Das ist Arnold von Harf. Und wenn ich mich richtig entsinne, sagt dir dieser Herr nichts, richtig?
Nein, mir sagt er wirklich noch nie was gesagt, aber ich muss auch gestehen, das ist eine Epoche in der Kölner Stadtgeschichte, wo ich noch nicht ganz firm bin. Ich bin ja kein wandelndes Lexikon, aber sein Geburtsort, weiß ich, ob du noch darauf zu sprechen kommst, den kenne ich ganz gut. Bedburg ist ja hier direkt vor den Toren der Stadt, Teil des Braunkohlereviers und ein paar Jahre nach seinem Tode, eher gesagt ein paar Jahrzehnte nach seinem Tod, geht dort die Werwolfhysterie rum. Und da gibt es einen schönen Wanderweg zu der Geschichte dieses Werwolfs oder des Mannes, der als Werwolf hingerichtet worden ist in Bedburg. Kann ich nur empfehlen im Sommer.
Naja, dann gehen wir doch direkt mal nach Bedburg, weil da starten wir heute unsere kleine Reise. Das Vokabular ist ja mit Absicht gewählt. Dort wurde nämlich Ende 1471, in diesem Jahr befinden wir uns, Ja, jener Arnold von Harff als zweiter Sohn von Adam von Harff und der Ricardus von Hoemen, ich glaube, so spricht man sie aus, oder also Hoemen, wahrscheinlich ein Ö eigentlich, Hoemen im Schloss Harff geboren. Dieses Schloss Harff, ich habe natürlich direkt mal nachgeschaut, das steht leider nicht mehr. Das ist 1972 gesprengt worden. Warum bloß? Was denkst du?
Warum? Keine Ahnung, war zu teuer, es instand zu halten? Oder?
Nee, Tagebau.
Den hattest du ja auch klar, Tagebau, ja, ich habe es ja gerade noch gesagt.
Trümmersdorf,
ja. Ja. Ach, schade.
Ja, und da habe ich mir den Ort angeschaut, wo es stand. Da ist heute kein Tagebau, das ist eine Siedlung.
Ja, also es ist renaturiert worden, denke ich mal, ne? Das haben die nämlich oft gemacht. Ich will jetzt nicht wieder zu hart abschweifen, aber bei dem Werwolf Wanderwichs ist es auch so, dass die immer sagt, ja, hier stand die Hütte von Peter Stubbe, dem vermeintlichen Werwolf, aber bedenke, 60er Jahre kam hier die Braunkohlebagger einmal durch und jetzt ist hier wieder renaturiert. Also,
okay, das weiß ich jetzt nicht, dass sie es direkt an der Stelle wieder aufgebaut haben, ja. So, Bedburg liegt übrigens, du sagst es ja vor den Toren, ich habe nachgeschaut, Luftlinie 30 Kilometer vom Kölner Dom. Also ich würde sagen, hat Lokalkolorit und hoffentlich genug, als dass ich diese Person vorstellen kann in einem Podcast über Köln. Er hat noch ein paar mehr Bezüge zu Köln, das kommen wir dann gleich. Harff übrigens H-A-R-F-F, weil gerade die Frage kam. Adam von Harff, also der Vater von Arnold, war Landdrost von Jülich und Amtmanns von Kaster und entstammte einem niederrheinischen Adelsgeschlecht. So, ich habe auch nachgeschaut, was Kaster ist. Kaster ist nämlich ein Stadtteil von Bedburg. Und Rost.
Wunderschön auch.
Ja? Warst du da schon?
Ja, Altkaster gibt es. Da beginnt dieser Werwolf-Wanderweg auch. Und es ist eine wunderschöne kleine Altstadt. Ja.
Okay, aber wenn die Altstadt ja noch steht, dann war da wohl kein Tagebau, oder?
Nee, in Altkaster wohl nicht. Ne. Aber es gibt Kaster und Altkaster. Also, jetzt bin ich auch überfragt. Aber ja. Da steht es halt noch mit einem wunderschönen Stadttor und so weiter und so fort und einem historischen Ortskern.
Also ich befürchte fast, dass sie das Ding weggesprengt haben, weil sie dachten, sie kommen irgendwann mal dorthin und haben es dann aber eigentlich umsonst weggesprengt. War auch ein Wasserschloss, also war umgeben von einer großen Park-Wasseranlage. Sah echt interessant aus, fand ich, dieses Schloss. So, ich habe aber auch nachgeschaut oder nochmal mir in Erinnerung gerufen, was ein Drost ist oder auch Drossard. Das ist im Hochmittelalter ein Vorsteher einer königlichen oder fürstlichen Tafel, wird im Laufe des Spätmittelalters eher zu einem Beamten, der für einen definierten Verwaltungsbezirk, ein militärischer, jurisdiktiva oder polizeilicher Beziehung dann steht und dort in der Verstelle des Landesherren den dann dort vertrat. Das ist so etwas wie ein Amtmann, Amtshauptmann, Ammann, Vogt, Regierungspräsident, das sind so ein paar Begriffe, Landrat, die da relativ parallel verwendet werden, je nach Region. Also schon eine mächtige Position, ist jetzt kein Herzog oder sowas, aber ja, an sich eine doch recht mächtige Position im Westen von Köln. So, aber jetzt nochmal zurück zu Arnold und jetzt kommt die nächste Beziehung zu Köln, weil dort hat er studiert. Das wird nochmal wichtig, also, dass er studiert hat, dass sich das zeigt im Laufe seines Lebens. Und seine Immatrikulation war am 24.11.1483. Auch wieder hier, um einen zeitlichen Kontext herzubestellen. Hat er ein paar Jahre nun dort studiert. Was habe ich nicht genau herausgefunden, aber er hat auf jeden Fall studiert. Wahrscheinlich der klassische, klassischen Wege des Studiums damals, die gar nicht so wie heute auf ein Fach bezogen waren. Im Jahr 1504 heiratete er dann Margarete von dem Bongard und wurde im gleichen Jahr Erbkämmerer des Herzogtums Geldern. Und erst 33 Jahre alt starb er im Januar 1505. Und damit ist die Podcast-Folge zu Ende.
Ja, also, das war schön.
Ja.
So alt wie Alexander der Große ungefähr.
Ja. Wir wären nicht hier, hätte er in diesen doch kurzen, aber intensiven 33 Jahren nicht noch was erlebt oder gemacht. Und ich sagte ja schon mal, mein Vokabular ist absichtlich gewählt mit dem Reisen, weil er reiste gerne und viel scheinbar. Zumindest eine sehr große Reise hat er gemacht und dort hat er einen Reisebericht hinterlassen, eine Reisebeschreibung, die zu den bedeutendsten des deutschen Schwertmittelalters gehören. Und darum geht es dann heute eigentlich, eben wie ein Kölner, ich hoffe, es ist so okay, wenn ich ihn so bezeichne, die Welt entdeckt. Hm. Und der Bericht von Harf ist in, jetzt musst du mir helfen, wie man das ausspricht. Ich kenne mich mit Dialekten nicht ganz so aus. Ripuarischer? Ist das so okay?
Ja, ripuarisch, ja. Also rheinisch kannst du auch sagen. Ne?
Okay.
Ripuarisch ist halt so wissenschaftlicher. Ne?
In rheinischer Mundart geschrieben. Dass manchen vielleicht sogar fast niederländisch vorkommen mag. Ich werde immer wieder an jetzt in dieser Folge Textstellen zitieren. Man verzeih mir meine Aussprache. Willem kann mich dann gerne korrigieren.
Ich bin kein Germanist. Also ich kann dich überhaupt nicht korrigieren dabei.
Ja, ich komme dann aus einer leicht anderen Region. Mal gucken, wie ich es hinbekomme. Aber ja, ich denke, es könnte ganz interessant sein, einfach mal so ein bisschen dieses Flair, diesen Lebensgedanken von Arnold aufzufangen, weil der ist ganz interessant. Der Mann hat viel geschrieben, auch viel über seine Gedanken und warum er es macht und wie er es macht und was er denkt. Und das können wir vielleicht heute im besten Fall so ein bisschen auffangen. Er bezeichnet sich selber übrigens als Pilgerum, Wegweiser und Dichter. Also Pilger, Wegweiser und Dichter. Das ist ganz wichtig. Er ist eben nicht Pilger, weil er natürlich, es ist Spätmittelalter. Da war es immer noch ganz klassisch, dass man eine Pilgerfahrt macht. Und das macht er auch. Aber er ist eben mehr. Der Wegweiser ist schon mal wegweisend, weil sein Buch ist dafür gedacht gewesen, damit Leute aufgrund seiner Ratschläge und Tipps und Erfahrungen diese Reisen besser begehen können. Ganz typisch damals. Nichts Außergewöhnliches, dass es Reiseberichte dieser Art gab, die anderen Leuten Tipps mitgeben wollten. Schon, oder auch Marco Polo zum Beispiel, sein Bericht, war jetzt nicht als Roman gedacht im klassischen Sinne, sondern es sollte auch anderen Leuten dienen, auf diesem Weg nach China sich zurechtzufinden. Und die dritte Sache, Dichter, ist auch ganz interessant, weil, ja, wie sollen wir es ausdrücken? Der Wahrheitsgehalt ist vielleicht nicht immer 100%. Es mag sein, dass an der einen oder anderen Stelle, wenn der fiese Meeresdrachen kommt, es vielleicht dann doch nicht ganz der Realität entsprach, was er so erlebt hat. Außer die Meeresdrachen sind seitdessen ausgestorben, könnte ja sein.
Kann immer sein.
Es ist, ja, also auch am Ende fast ein Abenteuerroman, wenn Harf beschreibt, dass er in Spanien, Spoiler, er war in Spanien, zwei aus seiner Pilgergruppe erschlagen werden und er sich nur durch eine wilde Flucht retten konnte. Es ist also wirklich dann ja, fast packend zu lesen. Da kommt der Dichter, der ist eben mit den realen Ereignissen dann verknüpft. Aber trotzdem, also trotz, dass wir viel Fiktion haben, gibt es einen außergewöhnlich großen Informationsgehalt über die Region, wo er war. Insbesondere dadurch, dass Harf die nicht ganz so üblichen Pilgerwege benutzte. Also andere Wege, wo es nicht so viele Berichte drüber gibt. Ja, Marvin fragt auch gerade, warst du dabei? Nein, so alt bin ich zum Glück noch nicht. Er gibt daher uns wertvolle Hinweise für Geografie, Völkerkunde, Linguistik, Kultur und Sittengeschichte. Aber ich würde sagen, wir können mal direkt zur Reise von ihm gehen. Und dann stellt sich natürlich die größte Frage, wohin ries er denn? Was ist das denn für eine Vokabel?
Roste.
Wohin reiste er denn? Also hast du Vermutungen abseits von Spanien?
Ich denke mal, dass er ganz klassisch auch nach Rom gegangen sein wird. Erstmal den Rhein runterschippern über die Alpen. Ja, wenn er nach Spanien gegangen ist, können wir uns natürlich auch denken, Santiago. Und ja, es ist schon die Zeit, wo das Byzantinische Reich schon gefallen ist. Aber vielleicht geht er auch eben nach Konstantinopel. Ich weiß es ja, nicht. Also,
ich erzähle das. Also mindestens mal Konstantinopel muss drin sein. War es aber, glaube ich, nicht. Zumindest ist es mir nicht beim Lesen seines Werkes aufgefallen, dass er in Konstantinopel war. Er schreibt drüber aber nicht, dass er da war. Aber schauen wir mal. Also Beginn, ja, eben in Köln, den Rhein runter in Richtung Rom. Das hast du ganz richtig schon rückgeschlossen. In die Stadt, in der der Apostel Petrus und Paulus begraben liegt und der Sitz des Papstes ja ist. Hier ließ sich Harf den Segen des Papstes Alexander VI. Geben für seine Pilgerfahrt ins Heilige Land. Da geht es nämlich auch noch hin. Das wäre ohne einen Ablasserwerb gar nicht möglich gewesen, ohne den Segen. Also nein, der Segen, also die Reise plus dann die Ablässe wäre ohne den Segen nicht möglich gewesen, so rum. Das ist mit den Ablässen manchmal ein bisschen kompliziert, da kommen wir später nochmal zu. Er beschreibt die Stadt Rom auch sehr detailliert, insbesondere die Kirchen mit ihren Altären und Ablässen. Er beschrieb aber auch einen Aufstand der Römer, die Engelsburg, den Aufenthaltsort des Papstes, also des spanischen Papstes Alexander dem VI. Stürmten. Er hat auch Anspielungen auf die Moral des Papstes, der drei Söhne und eine Tochter hatte. Also, ja, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der Mann, wie gesagt, schreibt auch, was er denkt. Ich versuche mich wieder dran. Aber dei van werde viel so schreien, dat niet christisch lude entzölde. Da geht's runter mit der Stimme. Davon wäre viel zu schreiben, was aber christliche Leute nicht sollen. Also er will eben nicht den Gossip verbreiten.
Gossip Girl.
Ja. Und von Rom aus geht es dann weiter nach Ägypten. Dort landet er mit einem kurzen Abstecher in Kairo. Und auf dem Weg dann nach Jerusalem, ins Heilige Land, schaut er noch im St. Katharinenkloster auf dem Sinai vorbei. Das ist ein sehr populäres Pilgerziel, jetzt nichts Außergewöhnliches. Er beschrieb ausführlich dieses Kloster, in dem die heilige Katharina von Alexandrien, so ungefähr 3., 4. Jahrhundert, begraben sein soll, wie die Umgebung des ganzen Klosters. Da gibt es zum Beispiel die Stelle, wo der brennende Dornbusch aus der Bibel gewesen sein soll. Zitat, der us Gott mit Moses gesprochen hat, also wo unser Gott mit Moses gesprochen hat, und das Tanzen um das goldene Kalb. Zitat, dei bi de Juden in Kalf auf Gericht hatten dat in Bedenden in dar um Tanzen in Vergessen Moses Gebot. Also dabei, dort, wo die Juden ein Kalb aufgerichtet hatten, dass sie angebetet und umtanzt haben und das Gebot des Moses vergaßen. Jerusalem, das Abbild des Himmelreiches, wie es ja so schön heißt, die Stadt, in der Jesus gelebt haben soll und gewirkt haben soll, war sicherlich das wichtigste Pilgerziel für mittelalterliche Menschen. Und noch sind wir im Mittelalter. Absolutes Spätmittelalter. Man könnte sagen, schon frühe Neuzeit, aber im Grunde genommen sind wir immer noch, gerade in der Geisteswelt, bei mittelalterlichen Menschen, wo diese Pilgerfahrt nach Jerusalem noch eine wichtige Rolle spielt. Und dementsprechend nimmt diese Beschreibung Jerusalems und des Heiligen Landes für den zentralen Bestandteil ein. Es ist auch der zentrale Bestandteil seines Buches. Er widmet ihm am meisten Seiten dieser Zeit. So richtig Turi-like besucht er die in der Bibel genannten Orte. Kann man sich mit der Kamera vorstellen, mittlerweile mit dem Smartphone, der so durchrennt mit einer Karte oder sowas, ich weiß es nicht, und dann alles abklappert. Die erste Wohnung von Adam und Eva, also der erste Wohnort, über die Gräber Abrahams, Isaaks, Jakobs, dem Gewölbe, in dem Christus geboren worden ist, die Steine, auf denen er gepredigt hat, das Grab, die Stelle, an denen das Kreuz stand, die Fußstapfen, die er bei seiner Himmelfahrt zurückließ, all das wollte er oder hat er besucht. Und überall gab es auch Ablässe zu gewinnen, aber dazu kommen wir später nochmal. Das ist echt faszinierend. Harf versäumte, wie er behauptet, auch nicht eine Moschee oder den salomonischen Tempel aufzusuchen, was nicht Christen eigentlich verboten war. Aber hier kommen wir wieder ein bisschen dazu, dass er ja gebildet war und scheinbar sehr interessiert. Und man merkt schön, naja, er ist Christ, ganz klar. Er will das ganz Klassische alle machen, aber er will noch mehr. Er will auch die Welt irgendwie ein bisschen erkunden. Er will tatsächlich klassisch fast Urlaub machen und Sightseeing. Ist ganz interessant, wie ich finde. Aber gut. Wer kann es ihm verdenken? Würde ich auch machen wollen. Ja, und dann eben von dort aus geht es zurück nach Europa, nach Spanien. Santiago de Compostela, hast du schon richtig gesagt. Nach Jerusalem und Rom. Das drittwichtigste Pilgerziel. Also er hat die heilige Dreifaltigkeit quasi gemacht. Also Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela. Dort soll sich ja das mutmaßliche Grab des Apostels Jakobus des Älteren befinden. Nur warum, also als kleiner Hintergrund, warum man dorthin pilgert. Und Harf beschrieb Santiago de Compostela folgend, nämlich als ein klein, schöne, lustig Städtchen. Also ein kleines, schönes, anmutiges Städtchen. Städtchen. Oh Gott. In dem, so sein Bericht, die Deutschen, explizit die Deutschen, wegen ihrer Pilgerkrönung verspottet wurden. Ah ja, ich zitiere mal was nochmal. Da die Pilgrim hinten dem Altar aufstiegen, entsetzten die Kräuen auf ihre Höfte, die mit die Inwohner und Deutsche spotten. Wo die Pilger von hinten an den Altar steigen und die Krone auf ihre Häupter setzen, weshalb die Einwohner über uns Deutsche spotten. Irgendwie so scheinbar eine typisch deutsche Tradition in Santiago de Compostela, dass man sich irgendwie krönt.
Okay, habe ich auch noch nie gehört.
Ich muss jetzt gestehen, ich habe noch nie mir Gedanken gemacht, nach Compostela zu pilgern. Ich bin überhaupt nicht religiös. Kann sein.
Da gab es, wenn ich da einhaken darf, da gab es letztens eine Arte-Doku zu Santiago de Compostela. Das ist so ein richtiger Eventort geworden und fast niemand, der dorthin pilgert, macht das aus religiösen Gründen oder als Christ. Die gehen da nur hin zum Saufen und zum Party machen. Ja. Vielleicht war es damals auch schon ein bisschen so, ne? Für manche, wenn die da sich Kronen aufsetzen. Ja.
Genau, ich dachte auch, vielleicht weiß jemand im Chat Bescheid, aber spätestens in den Kommentaren könnt ihr uns gerne mal darauf hinweisen, ob es denn irgendwie eine Erklärung für diese Pilgerkrönung dort gibt. Santiago de Compostela und eigentlich auch ganz Spanien kommt in Hafs Bericht nicht wirklich gut weg. Er scheint kein Spanien-Fan gewesen zu sein. Gehört diese Pilgrimassie den Bedela Soe, die in unseren Landen gestohlen, dort geschlagen, ihre Herren verzeugt und verreden haben, in summa summarum ist Hispanien gar ein besser Land, als ich in der Türkien mit den Christenheit funde hanne. In dieser Pilgerreise den Bettlern, also dem Gesindel zugeordnet, die in unserem Land gestohlen, totschlagen, ihre Herrschaft ruiniert und verraten haben, und alles in allem ist Spanien ein schlimmeres Land für die Christenheit, als ich es in der Türkei angetroffen habe. Also bei den Osmanen. Ja, auch interessant. Also irgendwie war er wohl wirklich kein Fan von Spanien.
Untypisch für einen Kölner eigentlich.
Weiter ging es dann nach Frankreich und in die Normandie, beziehungsweise auf dem Mont Saint-Michel. Warst du da schon mal?
Nee, leider noch nicht. Ich weiß aber natürlich, was es ist, aber das Problem bei mir ist, ich kann kein Französisch. Und
bin bald bei der Français.
Ah ja. Du kannst irgendwie jede Sprache, auf die ich dich anspreche in letzter Zeit.
Ich habe halt in der Schule Englisch und Französisch gelernt. Ich kann quasi auf Frankreich spucken. Also es ist halt wirklich
direkt
vor der Haustür.
Ja. Und, bei mir ist es ja eher die Niederlande.
Genau, bei dir ist es dann eher Niederlande. Kannst du denn Niederländisch?
Ich kann Niederlands sprechen.
Sprechen,
Ich bin auch Niederlands.
Oh.
Also halb zur Hälfte. Also ich bin Deutscher und Niederländer gleichzeitig durch Geburt.
Na, und für meine Dissertation musste ich halt jetzt ein paar Sprachen lernen. Wobei ich bei den wenigen, also ich bin eigentlich bei keiner da irgendwie wirklich in der Lage, mich groß mit Leuten zu unterhalten. Ich kann halt ein paar jetzt mehr passiv, aber ja. Das klingt jetzt besser, als es ist, weil auch mein Französisch ist eher so, comme ci, comme ça.
Oh Gott, ja.
Aber der Mont Saint-Michel, der lohnt sich. Also muss ich doch dann sagen, es ist eigentlich immer noch ein sehr schöner Ort. Also auch ganz, also die Städte drumherum sind noch sehr alt und sehr schön. Falls du dann mal Zeit hast. Mittlerweile lernen die Franzosen ja auch Englisch.
Also jetzt ist nicht die Frage, ob sie es können, sondern ob sie es wollen. Das war immer so meine Erfahrung. Ne? Außer im Disneyland, da waren die alle sehr nett. Ja. Im Disneyland sind sie sehr, sehr nett.
Gut, aber kommen wir zurück zum Arnold von Harf, um den es ja dann heute gehen soll, nicht um Französen-Bashing.
Ausnahmsweise, ne?
Ja, ausnahmsweise. Ja, angeblich soll Arnold von Harf noch viele weitere Orte besucht haben, nach seiner Aussage. Er soll sogar angeblich bis nach Madagaskar gekommen sein. Er war angeblich an den Quellen des Nils. Er war angeblich in der Kaaba, in Mekka.
Okay.
Und. Also, ja. An der Stelle sind wir dann beim Dichter angekommen. Er sagt auch selber, der Dichter ist er, das hatten wir schon, denn Ein schöne Lügen ziert weil ein Reden. Eine schöne Lüge ziert wohl eine Rede. Sagt er selber. Also er sagt selber schon, ich erfinde Sachen dazu. Und ja, es ist auch daher nicht verwunderlich, dass eben noch Fabelwesen dazukommen. Wunder, Fantastereien und Übertreibungen, die weit über tatsächliches Erleben hinausgingen. Das macht seinen Berichten natürlich schwer einschätzbar, wobei man es meistens ganz gut hinbekommt. Wie gesagt, wenn der Meeresdrachen auftaucht, dann weiß man, dass das jetzt nicht ganz der Realität entspricht. Aber gut, bei seiner Fiktion hat von Harf aber auch nachweislich weitere schriftliche Quellen verwendet. So, antike Literatur oder ältere Reiseberichte. So ein paar davon kennen wir auch. Ich meine, wahrscheinlich kennt jeder von uns Marco Polo.
Ja, klar.
Jean Mandeville, Hans Tucher, auch sehr interessant, Bernhard von Breitenbach, Ulrico von Brodeone, Hermann König von Wach, Stefan Planck, das wären jetzt um ein paar mal dort zu nennen. Es gibt dann auch irgendwie verwirrende Chronologien, wo es nicht so ganz passt, rätselhafte Entfernungen, wo lange Strecken kurz werden, kurze Strecken lang werden, erfundene Ortsnamen und. Ja, also ein paar dieser übernommenen Ortsnamen, die es nicht gibt oder Entfernungen, hat er dann tatsächlich eben von den genannten Autoren auch übernommen, die bei denen auch keinen Sinn ergeben hat, aber man sieht eben, dass er abgeschrieben hat. Oder nennen wir es, sich inspiriert haben lassen. Tat. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Frage, was war denn diese Reise, die er dort beschreibt? Ist das eine Pilgerreise? Ist das vielleicht sogar eher eine Bildungsreise? Wie gesagt, er war Kölner Student, er hat dort studiert und danach macht er sich auf diese Reise. War er wirklich vielleicht auch an Wissen interessiert? Und ja, war er auch. Es gibt noch sowas wie die Kavalierstour oder die Grand Tour, die es dann später gibt. Also auch sowas war das natürlich. Er schloss sich auch keiner Pilgergesellschaft an. Gab es damals. Sondern er reiste mit den Kaufleuten. Gut, da hatte er natürlich in Köln immer schon irgendwie den Anklang gefunden, die kannte er von dort. Aber das zeigt auch, es ist keine klassische Pilgerreise, keine klassische Wallfahrt. Der, in Anführungszeichen, Pilgerhaf trat immer wieder in den Hintergrund, aber er verschwand nie ganz. Und naja, das bedeutet natürlich auch, er wollte was sehen an den Orten. Neben normalem Wissen und Informationen und einfach wahrscheinlich dem Fremden, Reliquien. Das ist ja so der Klassiker bei Pilgerreisen, man geht Reliquien besuchen, um dort vielleicht in Berührung zu kommen, Wunder zu erleben. Und ja, er schrieb dann auch selber, so dreist int heil meiner Seelenseligkeit, zum Trost und Heil der Seligkeit meiner Seele. Hat er sich vorgenommen, eben eine löblich Pilgrimassie zu vollbringen, also eine lobenswerte Pilgerreise zu vollbringen. Ja, also der Pilger steht auch neben dem einfach informierten, interessierten Menschen. Harf bekam auf seiner Pilgerfahrt überall Reliquien und heilige Städte zu sehen. Wenn er aber auch dann manchmal meinen Zweifel äußert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, auch du würdest jetzt dich hinterfragen, wenn du vor den Reliquien stehst. Hast du schon mal, also in Köln steht eine, oder welche sind momentan denn in Köln? Heilige Drei Könige?
Die Heiligen Drei Könige sind auch in Köln. Wir haben Tausende, wenn nicht gar 10.000 Reliquien in Köln. Also zum Teil sind da die Schränke bis zur Decke gefüllt. Ja. Also das haben wir genug von, ja. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Aus theologischer Sicht ist es vollkommen egal, ob die echt sind oder nicht. Der Glaube daran zählt. Das würde jetzt uns der Hagiologe erklären, der leider gerade nicht im Chat ist. Aber auch die katholische Kirche sagt heutzutage, ja, ist ja ganz egal, was da im Schrein der Heiligen Drei Könige drin ist. Der Glaube, Gott ist allmächtig, der kann daraus die Knochen der Heiligen Drei Könige machen, wenn er möchte. Ist jetzt sehr, sehr platt ausgedrückt. Ne? Aber wie gesagt, Köln ist die Reliquienstadt eigentlich im Reich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ne? Wir haben ja diese Massenmärtyrer von St. Gerion und St. Ursula, die ja 11.000 Freundinnen hatte, die alle gleichzeitig das Martyrium erlitten haben sollen, als die Hunden Köln belagert haben.
Das sind viele Gebeine.
Da empfehle ich dir mal, die neueste Epochentrotter-Folge zu hören. Da wird dir das ganz schön erklärt.
Er kommentierte beispielsweise das, in Klammern angebliche, Vorhandensein der Gebeine des Apostels Matthias, sowohl in Rom als auch in Padua. Der Paffen Ironge Leis Igot scheiden, also quasi der Pfarren Irrungen, lasse ich von Gott entscheiden. Angeblich verhielt es sich mit den Reliquien des Apostel Jakobs des Älteren, Jakobus des Älteren, also in Santiago de Compostela, ähnlich, also beziehungsweise wurden auch in Toulouse aufbewahrt, mit den Armknochen des Apostels Thomas, der in Rom, in Rhodos und in Kalmia in Indien aufgewahrt worden ist und in Maastricht. Also dort äußerte er jeweils die Verwunderung darüber, dass eben so etwas an mehreren Orten sein kann. Weil damals gab es diese Verlautbarung der Kirche noch nicht. Das ist ja dann, ich weiß nicht, wann das entstanden ist, aber ist später dann überhaupt entwickelt worden, auch dieses theologisch, also dieser theologische Hinterbau, dass es dafür eine Begründung gibt. Musste man irgendwann, weil es halt alles zehnmal gab. Wesentlicher Bestandteil einer Pilgerreise war aber auch der Erwerb von Ablässen. Da habe ich jetzt lang genug geteasert, weil, ja, das ist natürlich gerade zu dieser Zeit enorm wichtig. Das ist ja aber auch der Grund, warum dann es zu Martin Luther kommt. Eben dieser, ja, ständige Handel mit Ablässen. Papst Nikolaus V. gewährte anlässlich zur Kaiserkrönung Friedrichs III. Im Jahre 1452 allen Anwesenden Ablässe, so viele Kirchen es in Rom gäbe. Das wäre eine mehr als 1000 Jahre Ablass.
Oh, praktisch.
Das ist aber noch gar nichts. Ich gucke mal, oder ich zähle mal auf, was Haaf bekommen hat, was hat Arnold bekommen. So zum Beispiel in Rom beim Besuch der Kirche des heiligen Laurentius und des heiligen Stephanus. Was schätzt du, wie viele Jahre hat er bekommen?
1238 Jahre.
Ach, kalt. Ja. 7000 Jahre.
Aber so alt ist die Erde doch nicht mal nach christlichem Verständnis. Damals ja. Jedenfalls.
Ja. Nee, ja, heute sind
oder?
Was sind wir denn heute? Ja, es sind immer 8000 irgendwas, ja,
glaube ich. Ah, okay.
Ja, ja. Der Altar der heiligen Veronika im Petersdom, da waren es 12.000 Jahre.
Oh.
Aber das ist ja noch gar nichts. Weil beim heiligen Paulus in der Kirche, da bekam er 40.000 Jahre. Ja, und das geht immer so weiter. Also nicht nur in Rom bekommt er diese Ablässe. Also ich glaube, das ist ein hoher, sechsstelliger Betrag, den er am Schluss an Jahren Ablässen zusammenbekommen hat. Da konnte er viel verteilen.
Schon sehr nett.
Aber er sammelte nicht nur Ablässe, sondern auch Rittertitel. Also in allen Städten, wo es möglich war, ließ er sich zum Ritter schlagen und davon dann also quasi einen Rittertitel bekommen. Sehr ausführlich schildert er, wie er in Jerusalem von Hans von Preußen, einem Franziskaner Laienbruder, in Vollmacht des Papstes zum Ritter des Heiligen Grabes geschlagen worden ist. Und das hatte ich dir zugeschickt. Willst du mal probieren? Damit nicht
oh
ich
Gott.
Nur hier.
Wie gesagt, das rheinische Dehnungs-I kriege ich noch hin, aber
ja, mehr als ich.
Ja. Okay, dann versuche ich mich mal das vorzulesen. Ist ja ohne Zeilenumbruch, also Gottes Willen.
Ja, du kannst es dir jetzt auch, wenn du, ich habe dich ja damit ein bisschen überfallen. Du kannst ja es dir erstmal rauskopieren und mal gucken, ob du dann noch ein bisschen die Ordnung reinbekommst. Aber ich habe es auch komplett ohne Ordnung.
Ja. Ah gut, ich kann es ja mal versuchen vorzulesen. meine Word zeigt das alles in Rot an auch noch. Oh Gott.
Ja. Nee, das erste Wort nicht, oder?
Nee, das erste nicht.
Ja, und das dritte auch nicht.
Ja, und bei dem AE bin ich mir auch nicht sicher, ob das nicht eine Dehnung ist, aber das weiß ich jetzt nicht.
Nee, da was.
Ja.
Oder danach.
Ja. Ja. Dane was de ein alt Ritterbruder, Herr Hans von Preußen genannt, der die Pilgrim, die des begehrende Saint zu Ritter slate, der uf die Zeit bei jem hat ein Guldenswert in zwein Guldenspören, mich fragende, ob ich Ritter werden wollte. Ich antwort ja. He fraget, ob ich Ritter genoß, int elig van Wader int Mutter wäre, des ich hoffte also. He heiß mir ein, wo's fuhr int in den anderen nah uf dat heilige Graf setzen. Da speien er mir beide Sporen um, da nah gurt er mir dat Schwert uf meine linke seid in Sprach. Zeug us dat Schwert in Sitz auf dein Knie, fuhr das heilige Gräf. Nimm dann dat Schwert in die linke Hand, int lege zwein Finger us der rechte Hand, da uf in sprich mir nah. Also ich kann mir gerade schon vorstellen, was ist hier jetzt am Ritterspur, ne?
Soll ich gerade die in Anführungszeichen Übersetzung einmal vorlesen?
Übersetzung, ja.
Und danach war ein alter Ritterbruder, Herr Hans von Preußen genannt, der die Pilger, die das Begehrten zum Ritter schlägt. Das ist Slade. Das ist ganz amüsant, wenn man sich so Jugendsprache anschaut. Der hat sie geslayed. Er hatte um die Zeit ein goldenes Schwert und zwei goldene Sporen bei sich. Er fragte mich, ob ich Ritter werden wolle. Ich antwortete ja. Er fragte, ob ich Ritter genosse und ehelich von Vater und Mutter wäre, was ich zu sein hoffte.
Ja,
sehr schön, aber auch kein Bastard.
Ja.
Er hieß mich, einen Fuß nach dem anderen auf das heilige Grab zu setzen. Dann spannte er mir beide Sporen um. Danach gürtelte er mir das Schwert auf meine linke Seite und sprach: Ziehe das Schwert heraus und falle auf deine Knie vor dem heiligen Grab. Nimm dann das Schwert in die linke Hand und lege zwei Finger der rechten Hand darauf und sprich mir nach. Da ich, ehelicher Rittersmann, einen weiten, fernen Weg gepilgert bin, großen Druck und Ungemach erlitten habe, um Ehre und das heilige Land zu suchen und nun die Stätte der Martyrien unseres Herrn Jesu Christo und das heilige Grab gefunden habe, um meine Sünden zu bessern, um ein rechtschaffenes Leben auf mich nehmen will, begehre ich darum, hier Gottes Ritter zu werden und gelobe bei meiner Treue und Ehre, die Witwen, Waisen und Kirchen, Klöster und armen Leute zu beschützen, auch niemanden wieder weder um Gut noch Geld noch Freundschaft noch Verwandtschaft Unrecht zurecht zu machen, zu helfen. Oh Gott, wie kann man sich das alles merken? Und mich verhalten werde, wie es einem ehrbaren Ritter geziemt, so mir Gott helfe und das heilige Grab. Nachdem ich dies getan und nachgesprochen hatte, nachdem er es wahrscheinlich für 10 Minuten lernen musste, nahm er mir das Schwert aus meiner Hand, schlug mich damit auf meinen Rücken, sprechend: Steh auf, Ritter, zu Ehren des heiligen Grabes und des Ritters St. Georg. So möge Gott im Himmelreich geben, dass ich als Ritter und meine anderen Gesellen, die Ritter sind und noch dazu geschlagen werden, den Eid nie brechen müssen. Amen.
Naja. Amen.
Naja, krönender Abschluss der Ritterfahrt war dann auch noch ein Ritterschlag durch König Ludwig XII. In Frankreich, in Paris. Item sleuch mich König Ludwig von Frankreich vor dem Altar Ritter, des ich Begehrenden war's, als mich alle Christen König in heidensche Herrenritter geschlagen hatten. Gleichfalls schlug mich König Ludwig von Frankreich vor dem Altar zum Ritter, was ich begehrt hatte, wie mich alle christlichen Könige und heidnischen Herren zum Ritter geschlagen hatten. Also er hat sich nicht nur von Christen zum Ritter schlagen lassen, er hat sich auch von wahrscheinlich dann den Mamluken, den Osmanen, ich weiß es nicht, zum Ritter hart schlagen lassen. Ganz interessant. Relativ in dieser Nähe, wo er das schreibt, gibt er auch eine Auskunft über das Motiv für die Verfassung des Berichtes. Also warum schrieb er das denn jetzt alles überhaupt auf? Und da können wir so ein bisschen den Zirkelschluss machen, nochmal zum Anfang. Also die Frage so ein bisschen, ist es ein Pilgerbericht, ist es ein Wegweiser, ist es ein ein Abenteuerbuch. Er schreibt nämlich zwei Dinge zu seinem Auftraggeber. Ure fürstliche Gnaden, also euer fürstliche Gnaden. Er hat es also im Auftrag geschrieben für irgendeinen anderen Fürsten. Und möge dieses Buch ein guter Wegwiesonge sein, also ein guter Wegweiser. Wegwiesonge. Und auch anderen Pilgern empfiehlt er es als Wegwieser, also Wegweiser. Also nochmal hier, an der Stelle fällt einem ganz klar auf, es ist eben auch gedacht, um dann anderen Leuten zu dienen, dieses Buch. Und dann macht es natürlich auch wiederum Sinn, dass er ganz oft schreibt. Wie lange braucht er denn von A nach B? Wo nächtigt er denn? Wie bezahlt man denn? Und so weiter. Es gibt nämlich zum Beispiel den Rat, den Beutel unten mit Gold und oben mit Wissengelde zu füllen. mit weißem Geld. Weißt du, was weißes Geld ist?
Ist es Salz oder so? Ich weiß es nicht.
Nee. Ich muss auch nachschauen. Weißes Geld, so verstehe ich das. Da habe ich es verstanden auch schon. Es ist heute auf jeden Fall so, würde auch Sinn machen damals. Ist quasi legal verdientes Geld. So ist heute die Definition von weißem Geld gegenüber Schwarzgeld.
Ah.
Macht natürlich Sinn. Also oben weißes Geld heißt wahrscheinlich schon einfach irgendwie nicht so wertvolles lokales Geld, was man irgendwie kennt und anerkennt in der Region. Unten Gold, weil das kann man überall bezahlen. Aber dann, wenn man oben öffnet, sieht man das nicht.
Hm.
So würde ich das jetzt mal interpretieren. Auch mahnte er zur Vorsichtigkeit, Weisheit und Patientia, also Vorsicht, Weisheit und Genügsamkeit bzw. Geduld. Es gibt noch ein anderes Bericht, noch ein anderes Motiv für den Bericht, so, nämlich die Selbstdarstellung Harfs. Er taucht nämlich sehr viel selbst auf und, jetzt können wir, so schwierig das bei einem Podcast ist, aber bei dir müsste es auch, ich weiß noch gar nicht, auf deinem Stream, ich muss mal gerade noch gucken, wie streamst du denn, mit welchem Hintergrund?
Ich habe meinen Bibliothekshintergrund, aber ich habe auch ein Bild von Arnold von Haaf, der zu den Heiligen Drei Königen betet, was du mir mal geschickt hast.
Genau. Und da sieht man ihn ja auch drauf. Er ist ja der Rechte dort, wenn das bei dir auch in der Reihe...
Ja, der kniet, ja.
Genau. Das ist er. Und es gibt einige Zeichnungen von ihm, wie er zu sehen ist. So, jetzt sehe ich mich ja selber bei dir, also müsste ich da zeigen.
Genau.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Es dauert, bis ich, ja, genau, hast du gut gemacht. Es gibt tatsächlich einmal eine Beschreibung von ihm, wie er in Gefangenschaft gerät. Da sieht man ihn nicht auf dem Bild. Da hat der Maler ihn dann weggelassen. Also man erkennt ihn auch an seinem Wappen. Ja. Es gibt tatsächlich, wenn ihr auf Wikipedia geht, auf dem deutschen Artikel unten in den Literaturanmerkungen, ich weiß nicht genau, wie es mal heißt, da gibt es eine Edition. Also ganz, ganz unten steht irgendwie Edition des Textes. Das war auch den Link, den ich dir zugeschickt habe, wo das Bild raus auch ist.
Mhm.
Und da ist es auf den ersten Seiten direkt etwas auffällig. Es gibt nämlich dort andere Sprachen, also so Sprachpaletten, Sprachhilfen. Also einfach andere Buchstaben, die er dann schon direkt transkribiert und so ein bisschen sagt, wie man damit umgehen kann. Es ist auch so ein, also man kennt das ja, wenn man sich irgendwie in fremde Länder begibt, dann kauft man so einen Reisebegleiter und da stehen dann so die 10 wichtigsten Sätze drin. Also wie, hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Wo ist das nächste Café? Ein Bier bitte und so weiter. Das hat er auch in seinem Buch. Und ja, was auch noch interessant ist, wir haben nämlich noch einen Vergleich zu Köln. Er vergleicht Sachen. Wir sind jetzt mittlerweile so ein bisschen an dem Punkt, wo ich einfach so ein paar interessante Sachen noch aufzähle, die in diesem Bericht drin sind. Und da verwendet er Köln eben als Möglichkeit zu vergleichen. Kairo, die Stadt, hatte mehr Einwohner als die Kurstifte Köln und Trier zusammen, so die Aussage. Alexandria war nicht viel kleiner als Köln. Und der Nil, so breit ist der Rhein bei Kolonne. Kölne, so, ach Gott. So breit wie der Rhein bei Köln eben. Da ist das OE, aber ja gut, da ist das OE in Ö. Köln, ja, gut. Wie viele Pilger vor ihm hatte, ich habe gerade in meine Notizen nochmal schauen müssen. Jetzt kommt nochmal so ein bisschen diese Übertreibung, habe ich noch ein paar Notizen für. Es gibt eine Insel, die er nennt, die sei 700 Meilen groß. Er könnte höchstens den Umfang so meinen, also einmal rundherum, das könnte so ein bisschen passen. Aber wie er auf die 700 Meilen kommt, weiß keiner. Kairo hätte über 36.000 Moscheen.
Ja.
Er hat sie wohl alle selber gezählt. Aber klar, es ist Zahlen und Mittelalter und frühe Neuzeit, das ist immer so eine Schwierigkeit. Haaf konnte auch angeblich die Herkunft des Roten Meeres erklären, hatte die fabelhaften oder fabelkönigreiche Saba und Lakbe besucht. Das will ich sehen, dass er Saba besucht hat. Vielleicht meinte er die Äthiopier. Er hatte den nicht existierenden Südstern gesehen. sowie die Mondberge. Verbotenerweise, sagte ich ja schon, sollte er die Kaaba bei Mekka besucht haben. Ein schön schwarzer Marmelstein, also ein schöner schwarzer Marmorstein. Und auch das Grab des Propheten Mohammed enthalten würde diese Kaaba, was nicht stimmt, aber egal. Nee. Im Hafen von Madach hätte er Schiffe wahrgenommen, die ohne Nägel gebaut worden wären, damit sie an den Magnetbergen vorbeifahren könnten. Auf seiner Reise durch Ägypten will er eben die Quellen des Nils gefunden haben. Aber das Paradies sei seiner Meinung nach nicht dort, das sei in Jerusalem. Okay. Also es gibt ja diese Erzählung, diese Topos des Paradieses, dass man irgendwo im Osten vermuten würde, von der Außenwelt durch Wasser, Feuer und eine Mauer abgeschirmt, in dem die Paradiesflüsse, kennst du die? Hast du mal das irgendwo schon mal gehabt, was die Paradiesflüsse sind?
Euphrat und Tigris, oder?
Ja, es gibt noch ja, Tigris, Euphrat, Fuson und Geon. Es gibt ja noch mehr Paradiesflüsse. Okay. Aber genau, die bekanntesten sind Euphrat und Tigris. Ja, also da merkt man schon, die Grenze zum Fantastischen ist dann doch etwas dünn, bis gar nicht vorhanden. Er lernte aber auch ja die ganze Zeit dort einfach in Anführungszeichen fremde Menschen, fremde Länder kennen, die er so gar nicht kannte, die sich komisch anzogen aus seiner Perspektive, die anders sprachen, anders aussahen. Und ja, Hafs sah Menschen, die, Zitat, ganz schwarz oder die Allerschwarzeste oder die halb döf, das meint übrigens nicht halb doof, sondern halb taub waren oder ganz nektisch. Also nackt. Als Gott Adam und Eva nacktig geschaffen hätte. Also so wie Gott Adam und Eva nackt geschaffen hätte. Einige Menschen würden again eine Hausfrauen haben, also keine eigenen Frauen haben und anbete Ösen, also Ochsen anbeten. Haf lernt aber nicht nur Fremde, sondern, Zitat, er selber Wilde kennen. Also Fremde sind einfach Leute, die Christen sind, die er nicht kennt. Wilde sind wiederum die, die nicht christlich sind. Also die Heiden. Heiden, besonders Araber und die Türken, galten als gewalttätig und grausam, was Haf an seinem eigenen Leib ja einmal erleben musste, als er in Gaza gefangen genommen worden ist und in ein Eiser mit Hals, Händen, in Füssen, die Wächen lang, also in Eisen gelegt worden war, für 3 Wochen lang, mit also an Hals, Händen und Füßen. Was interessanterweise wohl jeder Pilger erleiden musste. Es war ganz üblich, dass man sie 3 Wochen lang festgenommen hat und dann wieder freigelassen hat. Okay. Auch interessant, dieser Bericht. Aber er zetert auch ganz schön gegen, naja, Ketzer. Die gab es dort in der Region ja auch, also eben nicht dem katholischen Glauben folgende Christen, die betrügen, verraten und umbringen, also betrügen, verraten und morden. Aber auch die Mamluken, die waren ihm nicht so wirklich geheuer. Weißt du, was Mamluken sind?
Ja klar, es ist eine islamische Dynastie in Ägypten, oder? Ich kenne sie aus Europa Universalis 4 als... Ja, ist ein Herrschaftsgeschlecht, oder?
Nein, nicht wirklich.
Nein? Oh, jetzt Doppelfehl dann.
Also, ich hole mal ein bisschen aus. Mamluken, also es gibt, also die arabische Sprache fungiert über Radikale. Eigentlich hat jedes Wort 3 Buchstaben, die den Grund dieses Wortes bilden. Die sogenannten Radikalen. Vokale. Nicht Vokale, das Gegenstück. Und das ist zum Beispiel bei Schreiben ist das KTB. Alles, was mit Schreiben zu tun hat, der Schreiber, das Buch, Schreiben, also Kitab, Kataba, Kutub, das ist alles, man erkennt das super leicht dann. Ist ganz angenehm, wenn man Arabisch lernt. Funktioniert im Deutschen ähnlich, aber nicht ganz so 100%. Und im Arabischen ist MLK alles mit sich im Besitz befindlich, Sklave und so weiter. Jetzt solltest du schon mal hellhörig werden. Eine Dynastie, die also Mamluk heißt eigentlich der sich im Besitz befindliche. Passt nicht so ganz auf eine Dynastie, oder?
Nein, das nicht.
Im frühen Islam war es so, dass der Kalif sehr abhängig war von den Stämmen, auf deren Unterstützung. Unterstützen die nicht, hatte er kein Machtmittel. Was hat er gemacht? Er hat sich eine Sklavengarde gezogen, die Mamluken. Sagt dir bei den Osmanen die Janitscharen etwas?
Ja klar, es waren meistens auf dem Balkan doch geraubte christliche Babys, Kinder, die man dann zu ja, Kämpfern gemacht hat. Das war Kriegerkaste.
Sagen wir mal so, das geraubt, können wir mal so ein bisschen in Anführungszeichen.
Ja okay, geben. Altes Wissen halt von Geo Epoche ja. oder so.
Aber im Grunde genommen sind die Janitscharen leicht modernisierte Mamluken. Hm. Im Islam darfst du keinen Moslem versklaven, darfst du nicht. Das heißt, Sklaven mussten nicht Muslime sein. So, bei den Osmanen waren es die Leute auf Balkan, die eben Christen waren. Damals waren es vor allen Dingen die Türken, die noch keine Muslime waren, zum großen Teil, außer die Türken in Anatolien, die aber da ja noch nicht so lange waren. Weshalb man die versklavt hat, als Kinder meistens, verkauft hat. Das waren ganz lange übrigens die Venezianer und die Genuesen. Die haben die auf der Krim gekauft und haben sie dann nach Kairo gebracht. Ja, und also in der Frühzeit des Kalifats schaffen, also gerät der Kalif mal in Abhängigkeit von den Mamluken, mal wieder nicht und so weiter. Aber irgendwann dann in Ägypten, also dann wird das auch so eine Tradition, also auch Fürsten oder Emire und Sultane holen sich Mamlukengarden. Also im Grunde genommen als Kind versklavte Nicht-Muslime, die dann ausgebildet werden als Kämpfer. Und die kommen irgendwann in Ägypten, kommt es dazu, um den Kreuzzug von Ludwig dem Heiligen rum, dass die den Sultan töten. Und dann sein Sohn, also nee, der alte Sultan stirbt, den Sohn bringen sie um und dann übernehmen sie mehr oder weniger selber die Macht. Aber sie sind ja eigentlich immer Sklaven. Und theoretisch müsste es bei den Mamluken immer so sein, dass ein Mamluk nur der ist, der Sklave war. Sie werden dann theoretisch nach der Ausbildung freigelassen, aber in der zweiten Generation sind sie keine Mamluken mehr. Und es kommt dort nie richtig zur Dynastiebildung in Ägypten. Es gibt mal einen Sohn, der folgt, aber nie einen Enkel eigentlich. Also es kommen immer wieder Leute aus der Steppe, die gefangen genommen werden, über die Krim verkauft werden. Sie landen in Alexandria, in Damiet auf den Sklavenmärkten, werden verkauft, werden als Krieger ausgebildet, werden irgendwann General, werden dann Sultan.
Interessant.
Also es ist an sich natürlich schon eine Dynastie, aber eben nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen. Aber das ist eben jetzt der wichtige Hintergrund, um zu verstehen, dass das alles keine überzeugten Muslime waren. Teils mehr, teils weniger. Geboren, aber alle unter anderen Religionen. Es gab natürlich auch einige Christen darunter. Noch Tengriisten und was weiß ich. Aber eben auch einige Christen. Und das war eben nicht ganz so geheuer. Und darüber schrieb er. Aber es war auch oder für mich interessant, dass die Menschen, oder wie die Menschen das damals wahrgenommen haben, dass die das auch sehr genau wussten, was die Mamluken sind. Dass sie eben versklavt wurden als Kinder oder Jugendliche und dann mehr oder weniger gezwungen worden, den Islam anzunehmen. Und die Mamluken beschrieb er als sehr machtvoll, stets mit einem Stock und einem Säbel bewaffnet, um Heiden, also Christen und Juden, die ihnen zu nahe kommen, niederzuschlagen. Interessant. Aber es waren ja auch Fremde in einem Land. Also es waren ja, also sie haben es ja nicht als Ägypter wahrgenommen. Die Mamluken haben sich nicht als Ägypter wahrgenommen. Die wussten, dass es Türken sind. Die meisten waren Türken. Es gibt aber auch zum Beispiel bei einem Sultan die Überlegung, ob er Preuße war. Also die Tataren, die Mongolen aus der südrussischen Steppe, von der Krim und so weiter, die haben ja oft Raubzüge gemacht, also nach Polen, Litauen, um dort Menschen gefangen zu nehmen. Und die haben sie dann eben auf der Krim, sagen wir mal, an Genua verkauft, an Kaffer, und die haben sie dann nach Alexandria gebracht. So. Und da ist natürlich mal ein Preuße drunter gelandet. Also könnte es sein, dass wir eben einen preußischen Sultan hatten. Irgendwie witzig. Aber
ja.
Und in dem Umfeld kommt dann auch die Geschichte des Priesterkönig Johannes auf. Sagt dir die etwas?
Nee, absolut nicht. Bevor ich was Falsches sage, nee, noch nie gehört.
Also auf Englisch manchmal auch als Prester John, wenn man das mal vielleicht mitbekommen hat irgendwo. Der Priesterkönig Johannes ist so die Erzählung, die dann im Mittelalter auftaucht, irgendwo im Osten. Da gibt es einen christlichen König, der so mächtig ist, dass er uns alle retten wird. Ist nie aufgetaucht. Als die Mongolen kamen, da wurde überlegt, das ist Priesterkönig Johannes. Weil die Mongolen, die hatten relativ viele nestorianische Christen. Und dann gab es eben so die ersten Erzählungen, da kommen jetzt Christen, das muss ein Priester König Johannes sein. Es gibt auch Überlegungen quasi auf die Mamluken, also auf Ägypten bezogen, dass die Äthiopier, dort wäre Priesterkönig Johannes. Indien war das Königreich des Priesterkönig Johannes. Also immer irgendwas im Osten. Aber es ist im Endeffekt immer nur eine Legende gewesen. Da kommen wir wieder irgendwie zur Fantasie, weil er beschrieb, also Arnold beschrieb, dass der Sultan von Ägypten diesem tributpflichtig sei, dem Priesterkönig Johannes. Aber es gab ihn ja nicht. Und der Mamluken-Sultan war niemandem tributpflichtig. Ganz interessant, wie er sich das ausgedacht hat. In Ägypten beschreibt er auch das Leben, die Gewerbe und die Abstammung der Sinti und Roma. Auch interessant, dass sie da auftauchen bei ihm. Er beschreibt aber auch die Amazonen, die jetzt weniger real sind. Er übernimmt hier auch fast wörtlich die Erzählungen von Mandeville. Also da haben wir so eine Stelle, die er abgeschrieben hat. Nur einmal im Jahr würde man diese Amazonen sehen, um Kinder zu machen. Also das brauche ich jetzt nicht zu übersetzen. So, sie schnitten auch den Mädchen die Brust ab, damit jemme die Brust nicht an dem Striden in Fechten hindern en möchte. Also sie die Brust nicht während des Gefechtes und des Streites hindern kann. Nur die ganz klassischen Erzählungen, würde ich behaupten. Und jetzt, da musste ich so schmunzeln, als ich das gelesen habe. Der liebe Arnold von Haaf war wohl auch ein ziemlicher Weiberheld. Er hat nämlich ganz schön viel über Frauen geschrieben. Naja, also ich gehe direkt zur Übersetzung. Das kann selbst ich gerade nicht verstehen. sie mögen oder beziehungsweise können 6, 10 oder 20 Frauen zur Ehe nehmen. Und die oder den Harem des türkischen Kaisers, der von dicke, fette Leute wie Biertonnen beschützt wurden werde. Also von dicken, fetten Leuten, die wie Biertonnen aussehen, bewacht wird. Nach einer dummen Erkenntnis, wie hat Haaf in Mailand die schönsten Frauen, in Venedig die köstlichsten, in Köln die hömmödigste, also die hochmütigsten und in Moaba die allerschwarzesten Frauen gesehen. Ihr seid wohl hochmütig in Köln, ne?
Ja.
Aber das Beste fand ich in einer Liste dieser Wörter, nicht in einer, in allen quasi, in fast allen dieser Wort, dieser Satzlisten, wo er so die wichtigen Sätze mitgibt, hat er einen Satz drin. Frau, leist mich diese Nacht bei euch schlafen? Frau, lässt mich diese Nacht bei dir schlafen? Hat er in quasi alle Sprachen übersetzt. Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Ja, lassen wir das mal so.
Er warnt aber auch gleichzeitig davor, sich mit Heidenfrauen einzulassen. Ja, er beschreibt auch noch komische Tiere, die er gesehen hat, also irgendwelche hundköpfigen Menschen. Ja, er sah einen Löwen, der 100 Jahre alt gewesen sei. Strauße, die ihre Eier mit scharfem Blick ausbrüten, was immer das heißt. Leoparden, 5060 Fuß lange Krokodile, das sind circa 1619 Meter.
Okay.
Ja. Schafe mit breiten Schwänzen und langen Ohren, so Sachen, normale Sachen wie Giraffen, Kamele und so weiter. Ja. Also, manchmal normale Tiere, manchmal übertreibt er dann etwas. Und er gibt auch zu, dass er sich nicht alle Namen behalten haben konnte, das ist auch irgendwie schön. Dass er eben schreibt, dass er alle nett behalten möchte. Also er konnte eben nicht sich an alle Namen erinnern. Und einige dieser Tiere sehen wir dann aber auch dargestellt. Also es ist ganz interessant, seine Handschriften sind bebildert. Lohnt sich also da mal reinzuschauen. Und ja, wir beide haben ja im Stream-Hintergrund auch so dieses eine Bild der Heiligen Drei Könige. Genau, und in dem Kontext gibt es übrigens diesen Meeresdrachen, den er da sieht. Und es gibt einen Kampf zwischen einem Meeresochsen und einer Meereskuh. Er beschreibt dann auch ein Wunder. Es gibt das sogenannte Hühnerwunder. Das sagt dir bestimmt was, oder?
Ja, ich habe es mal wieder vergessen. Ach Mann.
Aber ich habe natürlich hab ich schon mal gehört. Ja?
Also ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe genau vergessen, wie es abläuft.
Okay, interessant. Ich habe es noch nie gehört. Also das Ganze geht darauf zurück, auf Papst Calixtus II. Soll sich eigentlich 1090 zugetragen haben. Damals machte ein Pilger in Toulouse Rast. Der Wirt versteckte dann in seinem Gepäck einen Silberbecher, der dann bei der Weiterreise bei dem Sohn der pilgernden Familie gefunden wurde. Und dann wurde der des Diebstahles beschuldigt und zum Tode verurteilt. Ja. Okay, kennst du?
Ja, aber das Ende kenne ich jetzt trotzdem nicht. Aber das mit dem Silberbecher, genau.
Okay. Die Familie setzte dann ihre Reise fort nach Santiago de Compostela, betete dort am Altar des Heiligen für ihren Sohn. Und als sie nach 36 Tagen nach Toulouse zurückkehrten, die hatten ganz schön einen Zahn drauf, lebte der Sohn noch, eben aufgrund der Fürsprache des Heiligen. Und daraufhin wird dann der böse Wirt aufgehängt. Das Wunder wurde dann in der Folgezeit in ganz Europa bekannt. Im 13. Jahrhundert gibt es dann schon eine Erweiterung, wonach der Wirt über die Nachricht, dass der gehängte Pilger noch lebe, spottete, es würden eher die Brathühner vom Herd fliegen, als dass dieser das noch täte, also leben. Und ja, taten sie dann auch. Dann geht es weiter quasi ab ca. 1300, dass man sich erzählt, dass diese Hühner eben nach Santiago, nach der Stadt Santo Domingo de la Calzada geflogen sind und dort, Zitat, Haf, auf der linken Hand des heugen Altars sind Gesatzen in der Loscht ein Wischer hen in ein gerämmt. Ach Gott. Also, auf der linken Seite des Hochaltars sitzt in der Luft ein weißer Hahn und eine Henne in der Einfriedung gesetzt. Also, er will sie dort gesehen haben. Die hätten wohl lang gelebt. Damit sind wir mehr oder weniger am Ende. Es gibt noch so ein bisschen die Diskussion darüber, wann er denn zurückgekommen ist. Also angefangen, ist ganz klar, am 7.11.1496 ist er wohl losgereist. Und entweder Oktober, November 1498 oder 99 zurückgekommen. Wir haben Urkunden von ihm. Das ist im Jahr 1499. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass es 1498 war. Und noch ein Bezug zu Köln, weil einer der Handschriften liegt oder lag in Köln. Also liegt immer noch, aber lag in dem Archiv, das ja leider den Abgang gemacht hat. Das ist der Handschrift des Bestandes 382 des Historischen Archivs der Stadt Köln. Das ist auch das ist der Bestand, aus dem wir die Bilder haben. Das entstammt eigentlich der Blankenheimer Schlossbibliothek. Befand sich dann im Besitz von Clemens von Brentanos, ein deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Der hat es dann 1820 versteigert. Danach weiß ich nicht genau, was war. 1929 ist es dann im Antiquariat Tiedemann in Berlin gefunden worden. Also beziehungsweise die haben es erworben. Und dann ist es Mitte des 20. Jahrhunderts ist es zum Archiv in Köln. Ja.
Ja, aber was ich dir noch kurz sagen möchte, ja, das Ding ist eingestürzt, aber fast alle Archivalien gibt es noch. Die sind dann meistens ein bisschen beschädigt oder so, aber ich habe auch schon, vor allem diese mittelalterlichen Urkunden haben es sogar sehr gut überlebt, weil die sind robust. Die gehen nicht so schnell kaputt wie, das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, du lächelst da gerade drüber, aber so 50er-Jahre-Papier hat da viel, viel schneller den Geist aufgegeben in so einer Grube mit eindringendem Wasser als so Urkunden. Auch als ich im Stadtarchiv mal war und mir mal ein paar Urkunden angeguckt habe aus dem 12. Jahrhundert oder sowas, hatte ich echt Ehrfurcht vor den Dingern und der Archivar meinte, ach, solange du da kein Feuer jetzt in der Nähe hast, kannst du draufschlagen, die Dinger sind robust, die gehen nicht kaputt.
Ich sagte, es gibt's ja noch, also es ist nicht so, dass es verloren gegangen ist, aber war eben genau in dem Archiv. Gut, ja, das war die Pilgerreise des Arnold von Harff, des Ritters Arnold von Harff, eines mehr oder weniger Kölner Bürgers, zumindest mal Kölners und in der Umgebung geboren, ins Heilige Land.
Ja, vielen Dank, Elias, für diese Reise durch Raum, Zeit, Wörter vor allem und meines Schlachtens von, was ist denn das da, Mittelhochdeutsch, was wir da gelesen haben?
Ich bin auch kein Germanist.
Ich bin auch nicht
bekannt, das für alles falsch auszusprechen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich es lesen kann. Aber darüber hinaus, muss ich gestehen, tue ich mir, also zur Zuordnung gar keine Chance. Aber ja, auch die Ausspracheregeln und so weiter, keine Ahnung.
Ja, es macht es ja wirklich Spaß, sich mit diesen Original, also mit den Quellen direkt zu beschäftigen, aber ich habe das auch das letzte Mal in meinem Podcast, glaube ich, mit dem Anno-Lied gemacht aus dem 12. Jahrhundert, was dann auch im zeitgenössischen Deutsch geschrieben ist. Wunderschöner Text, aber wenn ich den vorlese, nein, ist der nicht.
Gut, dann ja, vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Einen schönen Morgen, einen schönen Mittag
ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ne?